Heute Morgen predige ich über Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Das gehört in den Anfang der Bergpredigt. Da sagt Jesus seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz seine Schärfe verliert, womit soll es salzig gemacht werden? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, preisen. Zwei Vergleiche für Gläubige, einmal Salz und Licht. Die Frage ist, warum Jesus diese zwei Vergleiche benutzt. Ich vermute deshalb, weil sowohl Salz als auch Licht ungezwungen überall eine Wirkung haben und verursachen, wo sie eingesetzt werden. Und so sollte jeder Christ, der Jesus im Herzen hat, damit rechnen, dass jeden Tag sein Christsein eine Auswirkung hat für seine Umgebung. Zunächst Salz. Es wäre interessant auszutauschen, was man mit Salz schon so alles erlebt hat. Salz alleine zu essen macht eigentlich keinen Spaß, aber es in einer Speise zu genießen ist sehr gut. Und wenn das Salz in der Speise fehlt, dann ist es nicht so gut, dann schmeckt die Speise nicht. Dann muss man nachsalzen, soweit das möglich ist, damit es einem wieder schmeckt. Auch Tiere lieben Salz, also nicht nur Menschen. Und die Bibel vergleicht Salz in seiner Wirkung mit der Liebe Gottes, die durch Menschen, die Jesus kennen, hindurch wirkt. Also der Vergleich ist Salz, die Liebe Gottes, die durch Gläubige hindurch wirkt. Im Alten Testament gibt es so ein Bild, wo ein Prophet Elisa eine bittere Quelle mit Salz heilt. Er schüttet einfach Salz in eine ungenießbare Quelle. Und dann wird das Wasser gesund. Erscheint ja ein Widersinn, dass man in bitteres Wasser auch noch Salz schüttet, dann würde es ja noch bitterer werden. Aber wenn man überlegt, dass Salz ein Bild der Liebe Gottes ist, dann wird diese Liebe Gottes jederzeit in der Lage sein, Bitterkeit zu heilen, auch in den Herzen von Menschen. Und das ist sicher schon mal eine Wirkung, dass Menschen, die Jesus kennen, in ihrem Herzen nicht mehr bitter sein werden, wenn sie diese Liebe Gottes wirklich sich voll entfalten lassen. Und das wiederum bedeutet, dass man in seiner Umgebung Menschen vergeben muss. Wer von uns wäre so, dass ihn nicht irgendjemand beleidigt, benachteilt, geschnitten, übervorteilt hätte oder vielleicht mit unguter, vielleicht sogar unberechtigter Kritik bedachte? Und dann muss man im Herzen ihm vergeben. Das ist schon mal eine Wirkung dieses Salzes, dass diese Bitterkeit sich nicht breit machen wird. Ja, Salz wirkt immer in der Umgebung. Und da könnte man jetzt viele gute Beispiele bringen von einer Schulklasse, in der eine ganze Reihe von Schülern waren und andere kamen zum Glauben durch sie. Einige arbeiten hier in der Gemeinde inzwischen mit, die damals zum Glauben kamen. Oder ich denke an ein Kriegsgefangenenlager am Ende des letzten Krieges. Vielleicht haben Sie den passenden Film dazu gesehen, Die Brücke am Kwai, ein Lager der Engländer in Japan. Was ich sage, wird in dem Film allerdings nicht gezeigt, in dem die Leute tierisch behandelt wurden und auch tierisch gelebt haben. Und unter diesen Engländern waren viele Christen, die haben genauso tierisch gelebt wie die anderen. Sie haben sich um die Lebensmittel geprügelt, die verteilt wurden, bis dann irgendwann einige Christen anfingen, sich zu schämen. Und sagten, wir prügeln uns nicht mehr um die Lebensmittel und nehmen dann nur das Wenige, was wir so noch kriegen. Und dann sind wir sogar bereit, den Gefangenen etwas zu geben, die sich überhaupt nicht prügeln können, weil sie nämlich krank in ihrem Zelt liegen. Und das wirkte dann wie so eine Erweckung in diesem Lager. Immer mehr Gefangene haben sich geschämt, sich weiter zu prügeln um Lebensmittel. Und immer mehr waren bereit, auch von dem Wenigen, was sie bekamen, etwas an diese Kranken weiterzugeben. Und dann sind in diesem Lager ganz viele Engländer zum Glauben gekommen an Jesus. Die Salzwirkung einer korrigierten Fehlhaltung und einer erwiesenen Liebe auch für Schwache. An der Stelle kann man sich natürlich immer fragen, wie ist das eigentlich bei mir oder bei uns? Gibt es da auch solche Taten auch der Liebe, wo auch andere spüren, dass irgendetwas zu ihnen kommt durch mich oder durch uns? Seien es Worte der Ermutigung oder vielleicht Taten, die ihnen helfen, oder Zeit, die wir investieren in ihr Leben hinein? An der Stelle kann man immer ein Fragezeichen machen und sicher beten, dass das mehr und besser wird in unserem Leben. Salzwirkung, manchmal merkt man das, dass der Glaube Wirkung hat auf andere, manchmal merkt man es nicht. Ich denke an einen jungen Mann, den ich und einige andere kennen, der zum Glauben kam als Student, dann in einer kleinen Vorortgemeinde von Wien, in einem Gottesdienst saß, so wie jeder hier auch, einfach die Lieder mitsang und zuhörte. Und am Ende kam dann eine ältere Dame auf ihn zu und sagte: Sagen Sie mir, was für eine Gewissheit haben Sie, wie kommt man dazu? Der hatte gar nichts gesagt, der hatte nicht gepredigt, keinen Vortrag gehalten. Einfach an dem Gesichtsausdruck, an der Art, wie er gesungen hat, wie er dort saß und zuhörte, hat diese Frau gemerkt, der hat irgendetwas, was ich gerne haben möchte. Und dann hat er ihr seinen neu gefundenen Glauben an Jesus erklärt. Und diese ältere Dame war bereit, das aufzugreifen, weil sie es ja auch wollte. Also eine Wirkung, die er gar nicht gemerkt hatte, die aber doch durch Gott da war. Ja, so gäbe es viele Beispiele. Wir sollten damit rechnen, dass unser Glaube wirkt wie Salz, das heißt zu einem Segen werden kann in unserer Umgebung. Salz kann allerdings, wenn es in eine Wunde kommt, auch wehtun. Salz kann auch Schnee wegtauen und Eis. Salz kann Fäulnis verhindern, denken Sie an die Salzgurken und Salzheringe und was da so alles gibt. Oder früher das Pückelfleisch, als es noch keine Kühlschränke gab. Und das hat nicht jeder gern. Ich denke an einen Mann, der in einer Firma eine wichtige Position hat. Und er sagte mir, der Chef hätte mich schon gerne oft entlassen. Warum? Weil er ehrlich ist und nicht mitlügt, wie das in der Firma üblich ist. Er sagte, der Chef hätte mich schon gerne oft entlassen, aber er braucht jemand, der zuverlässig arbeitet. Und er weiß, wenn er lügen will, dann muss er alleine lügen, ohne mich. Das heißt, Salz kann auch unangenehm sein, auf der einen Seite, dass jemand spürt, da läuft irgendetwas nicht, und trotzdem ist es wichtig und gut. Jesus sagt, wenn Salz seine Salzwirkung verliert, dann würde es hinausgeworfen. Das ist ein Beispiel, was man heute kaum mehr verstehen kann, weil heute Salz seine Salzwirkung nicht verlieren kann. Wir haben nämlich reines Salz heute und es ist bis zum letzten Körnchen reines Salz. Während es früher wahrscheinlich irgendwelche Beimengungen enthielt und dann konnte das Salz ausgelaugt werden und der Rest übrig bleiben und dann war wirklich keine Bedeutung mehr in diesem Gemisch. Und er sagte, dann wird man es wegwerfen und zertreten. Das ist eine ernste Warnung für Gläubige, dass sie durch Missbrauch oder, sagen wir, durch fehlenden Einsatz ihres Glaubens die Salzwirkung des Glaubens verlieren können und Gott sie vielleicht irgendwann abserviert, indem er sagt, ich brauche dich nicht mehr. Es kann dadurch geschehen, dass einer seinen Glauben immer nur für sich behält, völlig egoistisch lebt, auch als Christ. Oder denken wir an die Gebiete, wo früher das Christentum sich ausgebreitet hat, die Wiege des Christentums, stand ja nicht nur in Jerusalem, sondern im Nahen Osten, in der kleinen Asien der heutigen Türkei. Zählen Sie mal die Christen, die es heute dort noch gibt. Die kann man zwar nicht an den Fingern einer Hand zählen, aber es sind nicht viele. Und in Nordafrika stand die Wiege des Christentums, da waren die bedeutendsten Gemeinden. Die sind alle untergegangen, das heißt, Gott hat sie alle als salzloses Salz weggeworfen, alle. Warum? Sie haben sich nur noch theologische Streitfragen untereinander geklärt. Sie haben sich in Cliquen und Gruppen gespalten. Sie haben nicht mehr missioniert, sondern in erster Linie sich mit sich selbst beschäftigt. Und dann hat Gott sie alle untergehen lassen. Das heißt nicht, dass die einzelnen Leute ihr ewiges Leben verloren haben, aber diese Gemeinden sind alle verschwunden. Salz, das salzlos wurde. Das ist also schon eine konkrete Aufforderung, seinen Glauben auch einzusetzen und ihn nicht kraftlos werden zu lassen. Kraftlos wird Glaube auch dann, wenn im Leben sich Sünde breit macht, die man nicht mehr bereinigt. Wo man weiß, da läuft irgendetwas schief, aber ich akzeptiere das. Bei anderen ist das doch schließlich auch so wie bei mir. Und irgendwo verliert der Glaube dann die Freude, beten macht keinen Spaß mehr, Bibellesen schon lange nicht mehr, die Gemeinschaft mit anderen Christen wird einem auch unbedeutend und schließlich ist der Glaube unsichtbar geworden. Das ist bitter und sollte nicht so sein. Durch Buße kann man das wieder verändern, indem man Jesus alle Fehlhaltung im eigenen Leben bringt und dadurch wieder neue Kraft gewinnt. Der erste Vergleich, also Christen sind wie Salz, wenn sie ihre Glaubenskraft verlieren, dann sind sie wie wertloses Salz für die Beimischung, die man dann wegwirft. Da fiel mir noch der Vergleich auf, Gläubige werden auch verglichen mit einem Weinstock und seinen Reben, der Frucht bringen soll in Form von Trauben, also von Liebe, Freude, Friede. Und da dachte ich, genau dasselbe, wenn man an einem Weinstock vorbeigeht oder an einem Weinberg und dann sieht man dieses Rebholz, mit dem Holz kann man überhaupt nichts anfangen. Das Holz ist absolut wertlos. Es hat seinen Wert nur dadurch, dass es Frucht bringt. Und so wäre das, wenn wir als Gläubige geistlich gesehen keine Wirkung haben. Der Rest ist wertlos. Die Verbindung steht nur dort, wo diese Wirkung der Liebe Gottes durch uns hindurch geht und uns gebrauchen kann. Die zweite Bedeutung hier ist der Vergleich mit Licht. Heute Morgen haben wir, obwohl die Sonne scheint, hier einige Lichter. Ich denke, dass Sie jeden Tag irgendwo Licht einschalten in Ihrer Wohnung und sei es auch nur nachts, um irgendeinen Weg zu finden. Ohne Licht ist man ziemlich hilflos. Jetzt könnten Sie viele Erlebnisse weitergeben, wo Ihnen das Licht gefehlt hat bei einer Wanderung oder im Krieg oder wo Sie irgendwo gestolpert sind, weil Sie sagten, ich brauche kein Licht, ich finde den Weg auch so. Licht schenkt Gewissheit, schenkt Orientierung, schenkt Wachstum, wenn Sie die schönen Blumen hier vorne betrachten, da wäre keine einzige gewachsen, wenn sie nicht Licht gehabt hätte. Und so ist diese Liebe Gottes wichtig für jeden von uns zum Leben. Ja, wenn wir Jesus im Herzen haben, haben wir Licht im Herzen und normalerweise strahlt es irgendwann auch einmal durch die Augen hindurch. Es ist oft interessant, dass gerade die Augen so als Spiegel der Seele wiedergeben können, teilweise, ob jemand Jesus kennt oder nicht. So ein Vergleich, den ich schon einmal brachte, wo ein Christ in Japan ungefähr 90 Leute auf der Straße ansprach oder im Omnibus oder was auch immer und sie fragte, ob sie Christen wären, weil er anhand ihres Augenausdruckes dieser Meinung war. Und er hat sich 90 Mal nicht getäuscht, obwohl es in Japan ja ganz wenige Christen gibt. Nur aufgrund dieses Augenausdruckes hat er Gläubige entdeckt. Ich würde mir das persönlich nicht zutrauen, jetzt hier durch Obertshausen zu gehen und solch eine Art Augendiagnose zu machen, auf christlichem Sektor. Aber der Mann hatte offensichtlich etwas erkannt, ein Leuchten, das von innen kam. Ja, Licht schenkt Orientierung und Gewissheit. Und das war ja auch das, was diese Dame fasziniert hat bei diesem jungen Mann, der da einfach saß und Lieder sang. Die spürte, der hat eine Gewissheit, die ich nicht habe. Und es wird wahrscheinlich manchem so gehen, dass sie merken, da ist jemand, der hat Gewissheit. Auch wenn er zum Beispiel weiß, ich werde jetzt bald sterben, weil ich Krebs habe, ich weiß, wohin ich gehe. Ich habe Gewissheit. Deshalb freut es nicht über den Tod oder auf ihn, aber ich weiß, wohin ich gehe. Ich habe Gewissheit. Und auch wenn es dunkel ist im Leben, ich weiß, da ist trotzdem Licht bei mir, denn Jesus hat ja gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und er ist ja dieses Licht für mich. Leuchten sollten wir wie eine Lampe und die Lampe sollte man nicht unter einen Eimer stellen. Erstens bekäme sie da keinen Sauerstoff mehr und zum anderen würde ihr Licht nicht gesehen. Die Frage ist, was könnte solch ein Eimer sein, der unseren Glauben verdeckt? Eine Hauptumhüllung dieses Eimers ist das Schweigen. Dass jemand sagt, ich habe meinen Glauben für mich, das geht sonst niemand was an. Zwischen dem Herrn und mir ist alles klar und der Rest ist, ja, was auch immer. Schweigen ist solch ein Eimer, wo man seinen Glauben einfach ganz für sich behält. Manche Leute denken, ich werde nur durch Vorleben wirken. Das ist nicht schlecht, aber da wir ja nicht nur perfekte Vorleber sind, sondern auch anderes der Ausdruck findet, kann man in diesem Vorleben nicht immer Jesus erkennen. Manchmal muss man auch etwas dazu sagen. Ich habe das Lebensbild eines jungen Schotten gelesen, der schon mit 15 und 16 Jahren auf der Straße stand und dort missionierte, Straßenpredigten gehalten, und da sind ganz viele Leute durch ihn zum Glauben gekommen, schon als Teenager. Und dann, als er älter wurde, hat er dann einen Beruf ergriffen und hat in einer Firma gearbeitet. Und dann stellte er fest, es ist für mich ganz schwer, mein Zeugnis, was ich so weitergebe in meinen Predigten, und mein Leben in Übereinstimmung zu bringen. Ich denke, dass ich in meiner Firma oft versagt habe. Und das hat ihn sehr betrübt, obwohl er nach wie vor gepredigt hat und an sich arbeiten ließ, dass sein Leben anders wird. Aber ich stellte fest, so ganz in Übereinstimmung kommt es eigentlich selten. Trotzdem hat er weiter gepredigt. Das heißt, das Vorleben alleine reicht nicht immer, weil man da eben auch manchmal leider Dinge vorlebt, die nicht von Gott kommen. Ich denke an eine Gemeinde, die ich kenne, wo der Pfarrer mehrere Vikare hatte, und er hat sie dann oft, wenn die gerade so von der Universität kamen, zu einer älteren Frau geschickt, die schon jahrelang im Bett lag, und sagte, besuch diese Frau mal. Und das war eine ganz gläubige und liebe Frau. Und am Ende von diesem Gespräch, in dem sie natürlich auch ihre Hoffnung und Zuversicht ausdrückte, sagte sie, so, und jetzt beten Sie doch mal mit mir. Und das hatten die in ihrem ganzen Leben oft noch nie getan. Und so haben sie oft bei dieser älteren Frau ganz neu beten gelernt. Ich meine, nicht nur privat, sondern auch öffentlich mit einem anderen zu beten, ist ja ein ganzes Stück mehr, als wenn ich nur für mich etwas sage. Das heißt, solch eine kranke Frau konnte ihren Glauben sogar Leuten vermitteln, die in viel mehr Verantwortung stehen als sie selbst. Licht heißt hier aber auch gute Werke tun. Die Leute sollen unsere guten Werke sehen. Also nicht nur Worte, sondern auch Taten. Dass vielleicht einer sein Auto einsetzt für einen anderen, um ihm zu helfen, sei es regelmäßig oder gelegentlich. Dass er Geld einsetzt, vor allen Dingen Zeit investiert. Hilfe wird immer mit Zeit zu tun haben. Und ich denke, an der Stelle könnten wir noch sehr viel lernen, ganz persönlich und sicher auch als Gemeinde, weil viele Bereiche noch unentdeckt sind in der Zuwendung zu anderen Menschen. Wenn wir denken, dass wir Missionare in viele Länder schicken und unterstützen, aber zum Beispiel die über 60 Nationen, die hier in Obertshausen wohnen, mit dem Wort Gottes gar nicht erreichen, merkt man, das ist schon mal ein Punkt. Oder inzwischen gibt es immer mehr Asylbewerber. Wer hat ein Herz für solche Menschen? Und da gibt es ja noch viele, viele Leute, die sich freuen würden über Zeichen der Liebe Gottes. Wir sollten also den Glauben ausleben, wobei wir immer feststellen werden, dass da auch ein Stück weit noch etwas fehlt. Da muss man sich eben vor Gott beugen und ihn bitten, dass er uns persönlich weiterführt und verändert, aber auch als Gemeinde. Das Licht leuchtet im Leben eines Christen, es leuchtet aber auch in der Bibel. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das heißt, zu diesem Leuchten als Christ gehört sicher auch der Umgang mit dem Wort Gottes dazu, damit dieses Licht immer wieder gestärkt und gefördert und ermutigt wird. Und das Schöne ist hier, heißt es, dass diese Lampe allen leuchtet, die im Hause sind. Und das ist sehr schön, allen. Das heißt, das sind die Leute, die sympathisch sind. Das sind die Leute, die einem nicht gefallen. Das Licht leuchtet für alle. Und es fände ich schön, auch im Glauben, wenn wir es lernen, auch diese Liebe Gottes weiter zu leben. Und bei dem einen wird einem das leicht fallen und bei dem anderen schwer. Aber die Liebe ist dieselbe. Dass Gott einfach auch hilft, hier weiterzukommen. Bibelverse zum Thema Licht gibt es ganz viele. Sprüche 4, Vers 18. Der gerechten Pfad ist wie Morgenglanz, der immer heller wird bis an den vollen Tag. Das finde ich so ein schönes Bild der Zuversicht. Immer heller wird es werden bis an den vollen Tag. Oder Philipper 2. Dass Christen leuchten wie Himmelskörper mitten unter einem verkehrten und verdrehten Geschlecht. Das klingt gut, ist aber sehr hart oft, weil einfach die Maßstäbe ganz anders sind in der Umgebung als die Maßstäbe Gottes. Und dann gibt es natürlich auch Reibungsflächen, das ist klar. Auch Auseinandersetzungen, aber auch in solchen Auseinandersetzungen können Menschen Christen werden. Ich denke an jemanden, der sich ganz intensiv als Gegner engagiert hat an einer Stelle und dann dabei zum Glauben kam und später genau dort mitarbeitete in dem Bereich, den er vorher bekämpft hat. Einfach weil er sich informieren wollte, was ist da los. Und dann hat er sich einschalten lassen von Gott. Licht leuchten lassen bedeutet, den Glauben auszuleben. Und solch ein Eimer, unter dem wir ihn verstecken, kann das Schweigen sein, kann das eigene Verhalten sein oder können falsche Schwerpunkte im Leben sein. Dass man feststellt, dem ist ja eigentlich nur sein Beruf wichtig, dem ist nur sein Hobby wichtig, dem ist nur seine Freundin wichtig und Jesus ist immer nur so ein Zubehör, so das Parfüm, was man noch so ein bisschen drauf sprüht, damit die Sache auch ein bisschen Dunst verbreitet. Und da möchte Jesus uns verändern. Salz und Licht brauchen wir jeden Tag, jeder von uns. Und deshalb wäre die Frage an Sie und an mich, glauben Sie, dass Jesus Sie und mich jeden Tag auch gebraucht, um diese Salzwirkung der Liebe Gottes irgendwie weiterzugeben, um dieses Licht seiner Liebe, aber auch der Orientierung, die er gibt, auszuleben und sich von ihm führen und gebrauchen zu lassen. Jesus sagt nicht nur, ihr seid das Licht in Obertshausen, sondern er sagt, das Licht der Welt. Er sagt nicht nur, du bist das Salz in deiner Wohnung, sondern das Salz der Erde. Das heißt, diese Segenswirkungen sind offensichtlich unbegrenzt. Und das finde ich sehr schön. Es wäre gut, wenn wir darum beten, einmal danken für diese Salz- und Lichtwirkung, die Gott schon in unserem Leben geschenkt hat, wenn wir Jesus kennen, und beten, dass sie stärker wird, ganz persönlich und auch in unserem Zusammenleben. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du diesen hellen Schein in unser Herz gelegt hast durch den Glauben an dich. Hab Dank für Orientierung, die du gibst, für Gewissheit, für die Erfahrung, geliebt zu sein. Hab Dank für alle Heilung, die dadurch in das eigene Leben gekommen ist. Und wir möchten, dass du uns gebrauchen kannst, um dieses Salz zu sein und dieses Licht auch für unsere Umgebung, zu deiner Ehre. Amen.